Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihr Alltag ist mein Burnout. Dieser Satz sitzt. Er ist ungeschönt, ehrlich, unbequem und er gibt tiefe Einblicke. Dieser Satz stammt von Heike Gerkrath. Sie ist Autistin mit ADHS und sie ist Mutter. Neurodivergente Elternschaft, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Denn wie wir jetzt so nach den ersten Grundlagenfolgen ja wissen, Genetik ist im Thema Neurodivergenz so eine Sache und es kommt dann doch einfach häufig vor, dass nicht nur das Kind sich in neurodivergenten Spektren bewegt, sondern eben auch mal ein Elternteil oder sogar beide. Heike gibt auf ihrem Instagram-Kanal authentische Einblicke in ihr Familienleben und all das, was da vielleicht doch ein bisschen anders läuft als in neurotypischen Familienkontexten.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gott.
Liebe Heike, was läuft denn anders?
Also das allererste, was mir dazu immer einfällt, ist die Intensität. Die Intensität macht ja den allergrößten Unterschied, sei es an den erlebten Gefühlen, sei es an der Sensorik im weiteren Sinne. Und ja, du hast ja echt einen schönen Satz von mir rausgesucht.
Der hat mich sehr beeindruckt. Deswegen habe ich ihn genommen.
Ich bin sehr froh, dass der aktuell nicht akut ist, aber ich fühle ihn immer noch sehr. Das hinterlässt auf jeden Fall Spuren und ich glaube, das ist tatsächlich was, was auch zu dieser, ja, was da anders ist, beiträgt, dass das einfach sehr viel häufiger vorkommt in neurodivergenten Familien, weil man einfach sehr viel anfälliger dafür ist, dadurch, dass man mehr aushalten muss und gleichzeitig mehr verarbeitet und mehr Regeneration bräuchte, die man nicht so bekommt, eher weniger. Und ich glaube, ein weiterer großer Punkt, der anders läuft, ist bei Neurodivergenz grundsätzlich die asynchrone Entwicklung. Das bedeutet, vieles passiert, aber später als erwartet. Teilweise sehr viel später als erwartet. Ja. Und nochmal sehr viel später als häufig kommuniziert. Also so, was man selbst erwartet und was einem das Umfeld mitgibt. So, das sollte jetzt aber mal.
Ja, das ist was, was ich sehr mitfühlen kann. Und du hast gerade gesagt, dass der Satz, den ich so als Einleitung gewählt habe, dass der zum Glück gerade nicht akut ist. Was war damals anders, als du diesen Satz oder als dieser Satz in deinen Kopf kam, quasi im Vergleich zu jetzt? Was war in der Situation anders? Was hat sich verändert auf dem Weg hierhin?
Also das Wichtigste ist einfach, mein Kind ist älter geworden und mit dem Älterwerden kommen Entwicklungsschritte, die bedeuten, dass ich nicht mehr so intensiv in so kurzen Abständen so stark koregulieren muss. Ich werde weniger unterbrochen insgesamt. Ich finde, Unterbrechungen sind ja die Fremdbestimmung überhaupt. Also nicht nur, dass man mit einer Sache da dranbleiben muss, sondern alle paar Sekunden ein Wechsel teilweise oder zumindest mindestens alle paar Minuten. Und das ist mittlerweile einfach so nicht mehr der Fall. Und es ist jetzt auch so, ich meine, sie ist jetzt 7 und sie ist gut in der Schule angekommen, was ja auch nicht vorausgesetzt werden kann. Da haben wir auch unsere Erfahrungen mitgemacht. Aber das ist etwas, wo ich einfach sehr, sehr glücklich drüber bin. Also es steht und fällt ja doch sehr oft mit der Betreuungsfähigkeit. Also erstmal braucht man Platz, wenn sie Kinder klein sind. Und dann müssen die Kinder auch noch hingehen. Und dieses dann auch noch hingehen und hingehen können, das hat sich bei uns wie bei vielen anderen Familien ja auch dann doch etwas länger gezogen als erwartet.
Ja, also gerade das, was du auch sagst, ne, dass man nicht mehr so oft koregulieren muss, dass Betreuungsmöglichkeiten sich doch vielleicht ein bisschen ausweiten im Vergleich zum Beispiel zum Kleinkindalter. Das finde ich auch, das sind so ganz große Wendepunkte bei uns auch gewesen. Deswegen kann ich das sehr nachfühlen. Bei neurodivergenter Elternschaft, also wenn eben nicht nur in Anführungsstrichen das Kind neurodivergent ist, sondern man selbst auch, gibt es sicherlich besondere Herausforderungen. Ein paar hast du jetzt schon genannt. Es gibt sicherlich auch ein paar Stärken. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du könntest dir eine der Herausforderungen wegwünschen. So von heute auf morgen wäre die weg. Gäbe es eine, die du da überhaupt hättest, oder bist du gerade an einem Punkt, wo du sagst, irgendwie ist das alles gerade so ein gut ineinander gewobenes System, ich wüsste gerade gar nichts?
Oh, das ist schwierig, weil ich jetzt natürlich die perfekte Antwort geben möchte und das wäre so
wirklich, dass ich dich damit kitzeln kann.
Also mein erster Impuls war, dass ich mir wünsche, dass es mehr Alleinbeschäftigung gibt beim Kind, ich dementsprechend freier bin in der Art, wie ich unseren Alltag gestalte. Das heißt ja nicht, dass ich sage so, yo, jetzt lasse ich sie links liegen, jetzt ziehe ich hier alles nur noch mein Ding durch, sondern einfach, es entspannt sich dadurch. Der zweite Impuls ist der, da hat sich viel getan. Das heißt, diese Brenzligkeit, dieses Dringende ist für mich da gar nicht mehr so im Vordergrund. Zumindest gesagt aktuell nicht. Wir wissen ja alle, Entwicklung ist nicht linear. Ich klopfe jetzt mal quasi auf Holz, dass ich hier nichts verschreie. Aber das, was mir als zweites in den Kopf kommt, vielleicht auch gerade so durch die Arbeit, die ich mit Eltern auch mache, ist der ganze Kampf rund ums Gesehenwerden, um bürokratische Abläufe mit irgendwelchen Formularen, die aber von der und der Stelle sein müssen. Und dann muss man das da aber abnicken. Und wenn sie hier was wollen, brauchen sie vorher das. Aber die wollen dasselbe erst von der anderen Stelle und die Katze beißt sich in den Schwanz. Solche Abläufe würde ich mir so richtig weltfriedenmäßig wegwünschen. Da hätten wir alle was von.
Das würde ich genauso unterschreiben und ich finde gerade das Thema auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit der Alleinbeschäftigung, das ist immer noch echt, das piekst irgendwas in mir an, weil ich damals, als wir so auf dem Weg in Richtung Diagnostik waren, so auf dem Weg, hey, hier läuft irgendwie was anders, denn für mich, also ja, das zieht natürlich auch Energie, sich die ganze Zeit zuwenden zu müssen. Es gibt ganz viel Tolles in der Zuwendung zum Kind und es sind schöne Spielmomente, aber ich glaube, jede Mutter, jeder Vater, jedes Elternteil weiß, dass man auch die andere Seite mal kurz braucht, ne? Und es ist völlig menschlich, eine Pause davon zu brauchen und es ist schwierig, die nicht zu bekommen, weil sie so nicht im Raum steht. Und für mich war immer das Schwierige, ich habe das immer dann in Gesprächen so gesagt, dadurch ergeben sich nie Zeiten, in denen ich was reinpacken kann. Und ich meine noch nicht mal eine Tasse Kaffee trinken, meinetwegen auch das. Aber ich muss immer, wenn ich irgendwas anderes machen will, ganz bewusst und in echt Nein zu meinem Kind sagen. Ich habe nicht mal eine kurze 20-Minuten-Pause, in der ich jetzt schnell die Spülmaschine ausräume, mir dann vielleicht einen Kaffee mache und mal 5 Sekunden aus dem Fenster gucke. Und wenn ich das machen möchte, weil ich wirklich auch das mal machen muss, ne, sei es eben so Haushaltsdinge, dann bedeutet das immer, dass es sich nicht einfach so ergibt, wo ich denke, oh, jetzt spielen die Kinder ja so schön, jetzt kann ich mal schnell und keinen interessiert's, sondern es ist immer ein Nein, ich muss jetzt wirklich diesen Schritt hier machen. Und dadurch hast du viel mehr Situationen, in denen du Nein sagen musst. Und das fühlt sich total kacke an. Das war irgendwie immer so mein Punkt, den man dabei gar nicht so im Blick hat. Aber das war was mich richtig belastet hat, dass ich so oft dann das Gefühl hatte, ich bin eine ganz schlimme Mutter, weil ich dauernd Nein sagen muss. Aber es gab einfach keine Leerlaufzeiten für sowas.
Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen anders erlebt, dadurch, dass bei uns das Nein-Sagen per se sehr lange überhaupt nicht möglich war. Also so, ich hatte nicht die Wahl, mir das auszusuchen. Das ging nicht. Das, was mein Lebensalltag damit eher war, dass ich permanent so einen ganz, ganz feinen Radar da drauf hatte, wo kann ich gerade mal 2 Minuten zwischengrätschen und so unfassbar effizient halt einfach. Also jedes mikroskopische Zeitfenster wird genutzt, um irgendwie was voneinander zu kriegen, um schnell 30 Sekunden meiner Freundin eine Voicemail aufzunehmen, um schnell zumindest den rechten Teil der Arbeitsplatte in die Spülmaschine zu verräumen oder all das, was so ein bisschen in meiner Armeslänge Entfernung ist. Also dieses permanent aufmerksam sein müssen, wo ich andere Anforderungen als die durch mein Kind gestellt werden, unterkriegen kann, damit halt nicht alles komplett über mir zusammenbricht. Und dadurch bedingt fand ich das dann sehr traurig. Auch für mich, ich glaube, das geht dann in eine ähnliche Richtung wie dein Nein sagen, zu merken, ja, da sind echt schöne Sachen, aber ich kann die nicht genießen. Ich kann die nur genießen, wenn ich zwischendurch die Zeit habe, um mal den nötigsten Dreck in der Wohnung zu beseitigen, um mal durchzuatmen, um überhaupt mal klare Gedanken fassen zu können, dann kann ich das wieder sehen. Das merke ich jetzt ganz deutlich, wenn mir mein Handy alte Videos oder so vorschlägt.
Ja.
Und die sind so zuckersüß. Und ich denke, ich habe es nicht gefühlt, in ganz vielen Situationen nicht. Also offensichtlich habe ich was gefühlt, sonst hätte ich in dem Moment nicht draufgehalten. Ich fand es ja schon knuffig. Aber dieses, oh, wie toll das einfach war, das wird einem so sehr genommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der viele Eltern dann auch so sehr anpiekst, wenn dann solche Sätze halt eben kommen, wie mit so, ja, unser Alltag ist ihre Kindheit und sie sind nur einmal klein, genieß es doch. Und möchte ich ja, weiß ich doch.
Ja.
Aber das kann ich eben nur, wenn ich selbst nicht komplett drüber bin, wenn ich nicht total dysreguliert selber bin.
Das ist sowas Wichtiges, auch diese Trauer, die manchmal irgendwie hochkommt, wenn man auf diese Phase zurückguckt. Du hast gerade gesagt, das Gefühl, das ist dir irgendwie so ein bisschen genommen worden, dieser Blick da drauf, ne? Und das, auch das kann ich gut verstehen. Ich habe tatsächlich auch gar nichts, ich glaube, wahrscheinlich ist es relativ ähnlich, das Nein war jetzt auch nicht alle 5 Minuten, das ging ja gar nicht, ne? Das wäre also dieses Nein, das war wirklich, ich muss dann überlegen, okay, was muss jetzt wirklich einfach sein, ne? Auch dadurch, dass ich eben mehr als ein Kind habe, ergeben sich einfach bestimmte Neins, dann musst du priorisieren und so, aber dieses von Minislot zu Minislot leben, Das bringt dich irgendwann in diese einfach darauf warten, dass Abend ist und da irgendwie eine Stunde Ruhe ist. Ne? Und das ist nicht leicht, das auszusprechen. Und das ist auch nicht die ganze Zeit, jede Sekunde des Tages das Grundgefühl. Aber es ist etwas, das da ist und das ich jetzt sogar manchmal noch, ploppt das so ganz plötzlich in so Situationen hoch, obwohl wir, ähnlich wie bei euch, auch davon mittlerweile zum Glück etwas weiter weg sind. Ne? Mittlerweile gibt es Gleichzeitigkeit. Ich kann gleichzeitig etwas tun, während meine Kinder da sind. Und das war sonst immer nur entweder oder. Ja. Oder mal so ganz, wie du halt auch sagst, entweder musste ich Nein sagen, ich musste mir Minislots suchen, dann weißt du aber, du wirst die Aufgabe eh nicht fertig kriegen. Mega unbefriedigend.
Ja, und es ist ja auch einfach unfassbar anstrengend, immer wieder neu anzusetzen. Ne?
Ja,
so vor dem Hintergrund neurodivergenter Elternschaft mit ADHS immer wieder die Exekutivfunktion, also in dem Fall diese Initialzündung, diese Anfangsenergie aufzubringen und du fängst nochmal an und du fängst nochmal an und du versuchst es weiter durchzuziehen, du versuchst es irgendwie fertig zu kriegen. Das sind ja genau die Sachen, die sind ja sowieso schon häufig schwierig, vor allem bei Sachen, die einen nicht interessieren. Und dann muss man das alles auch noch nicht nur ein- oder zweimal machen, weil es ermüdend ist, sondern 10-mal. Und dann ist vielleicht immer noch nicht fertig. Und ich habe für mich gemerkt, dass dann ab einem gewissen Punkt so eine Ermüdung kam. Ich nenne das Unterbrechungserwartung. Dann fange ich nicht mehr an. Dann mache ich die Sachen nicht mehr.
Ja.
Weil ich genau weiß, ich werde eh unterbrochen. Und es ist schlimmer, ein kleines bisschen zu machen und unterbrochen zu werden, als es gar nicht zu machen. Und dann halte ich das lieber aus. Beides ist unbefriedigend, beides ist manchmal auch einfach traurig oder macht wütend, je nachdem, all the feels. Aber das eine ist dann leichter zu ertragen, weniger schwer.
Ja, jetzt nehmen wir mal die andere Seite. Nicht was wegwünschen, sondern wenn du jetzt als neurodivergente Mutter eine Fähigkeit dazu bekommen könntest, welche wäre das?
Eine neurotypische Fähigkeit sozusagen.
Irgendeine. Eine Fähigkeit, wo du sagst, das würde ich einfach wahnsinnig gerne können im Bezug aufs Elternsein.
Ich hätte gern mehr Energie. Das ist tatsächlich, die Frage kenne ich noch aus der, ich glaube, es war auch die ADHS-Diagnostik. Da hat mir der Diagnostiker ziemlich eine ähnliche Frage gestellt, wenn sie sich was wünschen könnten, was ihren Alltag erleichtern würde. Und ich habe auch gesagt, mehr Energie. Ich, wenn ich nicht so erschöpfen würde dabei, ich weiß ja, wofür ich das mache. Es ist alles wichtig, das ist alles mit meinen Werten konform und so weiter. Kein Ding, ich mache das. Ich weiß auch, wie das geht. Aber wenn ich um 2 Uhr, meistens waren es was früher so Richtung 2 Uhr nachmittags, war ich fertig. Dann ging es nur noch darum, durchzuhalten. Mein Kind hat spät geschlafen, da kamen dann noch so 8 Stunden.
Ja.
oder länger.
Oder länger, ja.
Und die zu überbrücken, also das merke ich jetzt halt auch, da sich einiges entspannt hat. Ich komme halt jetzt solide bis 20 Uhr mit meiner Energie, damit kriege ich einen Tag gewuppt. Also so, die letzten Meter sind auch nicht schön, aber die würde ich nicht als auffällig anders beschreiben. Mhm. Aber dieses mehr Energie ist so ein grundsätzliches Ding, was, glaube ich, an der Elternschaft hängt, aber halt auch daran, dass ich einfach immer 1000 Projekte habe, die ich auch alle machen möchte. Und wenn ich die nicht machen kann, dann fühle ich mich auch so sehr beschnitten, so sehr amputiert. Mhm. Und das ist deswegen, das wäre die Antwort. Weniger Schlafbedarf, generell mehr Energie. Das wäre nice. Damit könnte ich schon ganz viel machen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Bleiben wir mal in diesem Abend. Du hast jetzt gesagt, du hältst jetzt gut bis 20 Uhr durch. Sagen wir mal, ich weiß nicht, wie oft es bei dir vorkommt, bei mir aus Gründen eher selten, aber dich besucht jetzt jemand, ne? Abends auf eine Tasse Tee, auf ein Glas Wein, was auch immer. In welcher Verfassung findet er dich vor?
Um die Uhrzeit? Mhm. Ich sag, sorry, geht jetzt nicht. Nee, tatsächlich, das letzte Mal, dass ich um die Uhrzeit was gemacht habe, was so besuchsmäßig ist, das war, als ich zu Besuch bei meiner Freundin in Berlin war. Und das ist quasi das Recht, sich mit Ansage, da ich sie heiß und fertig liebe und wir uns so selten sehen, werde ich dann sowieso erstmal hormongeflutet und dann kriege ich das hin. Dann quatsche ich wahrscheinlich ohne Punkt und Komma durch, bis wir irgendwann vernunftgesteuert beschließen, das reicht jetzt mal und am nächsten Tag haben wir einen Kater. Sollte das, wie gesagt, sowas sein, was im Alltag hier passiert und jemand kommt nett vorbei, einfach um nett zu sein, sorry, nicht um die Uhrzeit. Ja. Also die Person schicke ich nach Hause.
Wie sieht dein Abend dann aus?
Einschlafbegleitung und dann meistens hänge ich noch ein bisschen auf Insta in den Direct Messages rum. Und häufig falle ich dann Gesicht voran in die Reels und daddel mich so weg. Oder ich gucke eine Serie und dann schlafe ich. Und das ist was, was ich tatsächlich auch sehr genieße, weil das einfach so lange nicht ging, weil wir einfach so lange dieses extrem späte Einschlafen erst hatten und das kein selbstbestimmter Abend in keinster Weise war. Also das jetzt ist was, das suche ich mir aus. Das ist auch kein Revenge Bedtime Procrastination, sondern da freue ich mich schon drauf. Dann weiß ich so, oh, und heute gucke ich das und vielleicht häkel ich noch ein bisschen und dann ist das gut. Und das macht ganz, ganz, ganz viel aus, dass das so ist. Ich bin generell nicht Nachtschichten geeignet. Also so, das habe ich jetzt letztens ausprobiert, weil ich einfach viel Workload hatte. Tatsächlich macht das mein Körper oder mein Nervensystem auch einfach nicht. Also so nach 21 Uhr ist nichts mehr zu holen. Das funktioniert nicht. Ich sitze dann da und gucke mir das an und nichts passiert.
Ja, ich finde auch so wichtig, ne? Darüber hast du ja auch schon gesprochen und ich in meinem Buch auch, über diese ganzen Uhrzeitentypen, die es so gibt. Ne? Mm-hmm. Wer ist einfach abends produktiv, braucht dafür morgens extrem seine Ruhe und seine Zeit und wo ist es andersrum? Ich habe bei dir mal irgendwo auf deinem Kanal gelesen, dass du damit du deinen Alltag schaffst, da diese, ich weiß nicht, ich glaube 8 Stunden waren es, ne? Diese 8 Stunden Schlaf, die du einfach wirklich brauchst und auch so weit wie irgendwie möglich konsequent einhältst. Und ich dachte, oh Gott, ja, wenn ich mir eine Fähigkeit wünschen würde, wäre es nämlich genau das. Ich würde wahnsinnig gerne runterkommen können abends. Bei mir ist nämlich genau andersrum. Ich fange da an aufzudrehen. Und dann muss ich quasi, also ich habe kein Müdigkeitsgefühl. Deswegen fühle ich alle Kinder, die abends durch die Betten touren. Und ich weiß aber auch, ich habe ja 3 Kinder. Eins davon ist genau dieser Morgentyp, ne? Absoluter Lerchentyp.
Du hast zwei Extreme.
Ja, genau, und das ist also zum Glück. Das ist wirklich, da bin ich dem Schicksal sehr dankbar, dass der Papa auch eher der Lerchentyp ist und also morgens einfach recht gut aus dem Bett kommt und dann auch nicht nur irgendwie in seiner Körperhülle irgendwo anwesend ist, sondern auch wirklich irgendwie präsent. Und dann war schon immer unsere Aufteilung von Anfang an, um das irgendwie zu schaffen, ich abends und die Nächte. Wobei die Abende können wir uns jetzt mittlerweile gut teilen, aber am Anfang immer. Und jetzt ist bis heute, ist es ich die Nächte, er die Morgende. Und das ist auch, also das ist meine Rettung, ne? Dass das so funktioniert. Genau, und deswegen, also ich bin abends wirklich, ich muss mich bewusst dafür entscheiden, jetzt ins Bett zu gehen, mich da in irgendeine Stimmung für den Schlaf zu bringen. Wenn ich das nicht ganz bewusst tue, säße ich wahrscheinlich bis in die frühen Morgenstunden da und würde irgendwas machen, einfach weil das so mein Typ ist. Aber so funktioniert leider ja der Alltag nicht so richtig. Und deswegen muss man da irgendwie einen Kompromiss finden. Ne? Aber ich habe nicht so dieses, oh, jetzt bin ich aber müde und ich freue mich dann, jetzt gehe ich mal ins Bett. Das passiert wirklich ganz selten mal, aber eher weniger. Deswegen habe ich das bei dir gelesen und dachte, oh, das wäre, glaube ich, meine Fähigkeit. Die hätte ich gerne, dieses, das, glaube ich, würde ich gerne abgeben. Kommen wir nochmal zu deinen Diagnosen. Ja. Es gibt ja die schöne Henne-Ei-Frage, wie ich sie in diesem Kontext gerne nenne. War da zuerst die Beschäftigung mit der Neurodivergenz deines Kindes oder war es eher deine eigene?
Moment, also eigentlich würde ich jetzt auch sagen, erst kam es über das Kind. Andererseits, das Konzept von Hochsensibilität, das kannte ich schon sehr lange und habe ich auch schon Jahre vorher auf mich angewendet. Das habe ich aber dabei belassen, wie es dann so für viele war. Das war mir auch gar nicht bewusst, dass man da noch weitergehen kann. Die Information hatte ich überhaupt nicht. Dementsprechend wusste ich ja schon von mir, dass ich anders ticke. Ich wusste nur noch nicht, dass das eben ADHS und Autismus heißt. Und bin über dieses Wochenbett, was bei uns eingeschlagen ist, wie eine Abrissbirne, also das hat mich einfach dermaßen von den Füßen gerissen, bin ich sehr zügig zum Begriff von High-Need-Kindern gekommen und darüber dann weiterführend auf die Neurodivergenz. Das hatte dann viel damit einfach zu tun, dass ich ja einfach, ich bin ja irgendwie gefühlt schon immer im Internet mit Blog und Instagram und so weiter. Und man hatte, als ich schwanger war, hatte mir eine Followerin geschrieben, weil ich so super, super naiv und euphorisch, also ich wäre ja eine coole Mutti, ne? Nur, dass du das weißt. Klar. Mein Kind nehme ich einfach überall mit hin. Ne?
Oh Gott, ja!
Ich mache einfach mein Leben. Ne? Das ja. ist doch... Ja.
Wo ist das Problem?
Und die hat mir wirklich super lieb geschrieben unter diesem Wie stellst du dir dein Leben mit Kind vor Beitrag, den ich damals hatte, den gibt's schon gar nicht mehr. Wir meinen dann so, ja, das ist schön, dass du dir das so vorstellst und ganz ehrlich, ich wünsche dir das auch, aber ich lasse es dir jetzt einmal hier. Kinder sind sehr unterschiedlich und es gibt welche, sie sagte wörtlich, es gibt welche, die sind so pflegeleicht wie ein Blumentopf und es gibt 24-Stunden-Babys. Und diesen Begriff, den merkst du dir, 24-Stunden-Baby. Und wenn es nötig ist, dann googelst du. Und das habe ich gemacht. Und darüber bin ich eben zu den Arbeiten von Dr. Sears gekommen, der diesen High-Need-Begriff geprägt hat, hatte das ja damals dann auch mitgeteilt. Und dann ging das, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau kam, aber man findet sich ja auch einfach in der Bubble. Und dann bekam der Begriff der Neurodivergenz immer öfter. Und damit habe ich mich dann halt weiter beschäftigt und habe natürlich auch nach Hilfen gesucht für meine Tochter und habe dann als erstes bei mir erkannt, so, ach guck mal, den ADHS-Teil, den kannst du aber auch abhaken. Ja. Und damals hat mir dann auch wieder eine liebe Followerin, die selber in dem Bereich arbeitet. Ich glaube, sie ist auch Psychiaterin. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind nicht in so einem engen Kontakt. Weil sie schrieb dann noch so, ach, das ist immer ganz interessant. Sie beobachtet das schon länger, wie die Frauen, wenn sie Mütter werden, erstmal ihr ADHS erkennen und dann aber feststellen, ja, ups, da ist noch ein Autismus dran. Und wart mal ab, so ungefähr. Und ich so, nee, also das ja wirklich nicht. Ja. Und was aber einfach ganz viel auch damit zu tun hatte, dass ich nicht das Wissen hatte, wie sich Autismus überhaupt in dem Spektrum darstellen kann.
Vor allen Dingen bei Frauen, ne?
Richtig.
Das ist ja dann auch nochmal ein extra Punkt sozusagen.
Richtig. Ja. Und so lief das dann. Und über die klassische, ich beschäftige mich da monatelang mit und mache ein Spezialinteresse draus und habe ein riesiges Imposter-Syndrom. So, ja, ist es das oder ist es jetzt nicht? Ach, ich weiß nicht. Ich will ja keinen Raum einnehmen, der mir nicht gebührt. Und da ich aber schon viel Raum eingenommen hatte, allein eben durch mein Instagram, war es mir dann halt auch wichtig, dass zu verifizieren, weil das durchaus auch nicht nur auf positives Feedback stieße, von wegen so, wie, du Autistin, weil du gerne Haare flechtest oder was? Das soll dein Spezialinteresse sein? Ich glaube nicht.
Und oh Gott.
Ja, und das war mir dann einfach wichtig, weil ich ja dann auch angefangen habe, die Leute haben mich Sachen gefragt und ich habe dann Informationen weitergegeben und ich wollte nicht, dass das einfach nur ist, hey, ich habe selber was im Internet gelesen. Im Übrigen bin ich eine Mutter, ich habe ein Kind und das ist meine Kompetenz. Und ja, deswegen wollte ich das weiter abgeglichen haben und die Diagnosen, die offiziellen, waren dann ein Teil davon, um das so ein bisschen weniger angreifbar auch zu machen.
Ich will keinen Raum einnehmen, der mir nicht gebührt. Finde ich einen ziemlich starken Satz. Und ich denke, das ist ein Satz, den ganz viele Menschen sagen können, die vor allen Dingen jetzt mal in unserem Bubble, in unserer Bubble gesprochen, spät diagnostiziert wurden. Weil du ja einfach so darauf getrimmt bist, mit deinem ganzen Mindset möglichst keinen Raum einzunehmen, nicht wieder aufzufallen, nicht wieder im Mittelpunkt zu stehen, weg mit dem Scheinwerfer, nicht
genau,
so viel
sei bedürfnislos.
Genau, am besten ja, ne, weil die Bedürfnisse, die du hast, sind ja offensichtlich sehr störend und irgendwie nerven die andere und weiß ich nicht was. Und darum wollte ich dem Satz nochmal Raum geben. Ja. Der hat mich gerade sehr berührt. Ein Satz, der mich ganz am Anfang meiner Elternschaft begleitet hat, war dieses, ich mach's anders. Ich mach das auf jeden Fall anders. Und dann kam mein Kind.
Und du machtest das anders, aber anders als erwartet.
Ja, das sowieso. Und dann kam da irgendwie diese Diagnosen. Ich dachte, okay, jetzt erst recht irgendwie anders. Ne? Und dann war aber mein Thema, dass ich dachte, aber wie denn anders? Weil das, was du damals in den klassischen Ratgebern gelesen hast, hat mich irgendwie nicht erreicht oder eher noch mehr Druck aufgebaut, weil ich dachte, ja, mache ich doch, aber es geht gar nicht. Es funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ich kann das, es dockt nicht mal in unserer Situation auch nur ansatzweise an. Und irgendwann habe ich dann, ne, dann habe ich immer diese tolle Intuition, diese Elternintuition, von der du immer liest, ja, die habe ich in ruhigen, regulierten Momenten. Wenn ich Ruhe habe, Zeit habe, über Dinge nachzudenken, dann weiß ich, okay, das ja, ne, ich kann mich ja von 1000 Seiten 100-mal noch mal tiefer in das Thema reindenken und jede Nuance und so weiter daran wahrnehmen und überlegen, wie machst du das? Und dann kommt die Situation und du bist im Stress. Und im Stress saß ich dann da und hatte natürlich nicht diese Sachen parat, weil die überhaupt nicht Intus waren, sondern Intus waren Sätze wie, stell dich nicht so an, was willst du denn jetzt schon wieder, sei doch bitte mal wenigstens 5 Minuten still. Das waren Sätze, die dann in meinem Gehirn hochgeploppt sind. Und für mich war so schwierig, als neurodivergente Mutter, erstens mich zu regulieren in diesen Situationen, weil keine Ahnung wie, habe ich nie gelernt. Nie. Regulation war, hör auf. Das war die Regulation, die man mir beigebracht hat. Dann willst du ja irgendwie dein Kind regulieren, du willst es anders machen und alles, was in deinem Kopf hochploppt, sind diese bekackten, Entschuldigung, Sätze von früher. Und das fand ich an so vielen Stellen einfach, wie du sagst, ne, du hast am Anfang gesagt, die Intensität ist höher. Ich glaube, dieses Gefühl kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele Eltern. Aber die Intensität, mit der dich das umschmeißt, die war einfach noch mal krasser. Überhaupt gar keine Idee davon zu haben, oder schon eine Idee davon zu haben, was man braucht, aber gar keine Idee davon zu haben, also was man selber auch gebraucht hätte damals, aber gar keine Idee davon zu haben, was man dann machen soll. Hattest du das auch oder hattest du schon irgendwie, vielleicht hattest du auch eine andere Art der Begleitung in der Kindheit, warst du da sicherer aufgestellt?
Also ich glaube, einerseits ja, habe ich dieses große Privileg von einer weitestgehend, was sowas angeht, glücklichen Kindheit. Da gab es andere Baustellen, aber was dieses begleitet werden angeht, mit was meine Gefühle auch angeht, ja, also da hat meine Mutter echt einen sehr soliden Job gemacht. Da sind, wir haben so 2-3 Themen. Das Schöne ist ja, wir wohnen ja jetzt mittlerweile zusammen hier.
Ja, habe ich gelesen, ja.
Genau, so mehr generationenmäßig. Und das Schöne ist, dass ich mit ihr ja über alles auch sprechen kann. Und sie sagt dann auch so, jetzt wo du das sagst, das würde ich ja auch anders machen. Aber das hat man damals so gemacht. Und sie war damals schon so sehr progressiv. Und trotzdem, man übersieht Dinge. Und genauso wie ich garantiert auch Dinge übersehe. Ja. Aber das Grundkonstrukt war gut. Das war ein sehr annehmendes, ein sehr wohlwollendes und grundsätzlich auch was. Deswegen denke ich, bin ich eben auch einfach früher nicht diagnostiziert worden. Wir hatten jede Menge solide Privilegien, die einfach ein sehr bedürfnisangepasstes Umfeld für mich ermöglicht haben. Mit Haus auf dem Dorf, mit Garten und dem Acker, dem Feld hinterm Haus, wo man halt sich austoben konnte, mit gemischtaltriger Kindernachbarschaft, einer Grundschule, die wirklich super war. Ich war dann auch nur bis mittags da. Ich bin spät eingeschult worden, hatte vorher einen Kindergarten, der ging von 9 bis 12. Also ich hatte nicht viel auszuhalten. Und meine Mutter, ich bin ja das Nachzüglerkind, meine Schwester ist ja 15 Jahre älter als ich, die hatte Bock drauf, nochmal ein Kind zu haben. Und die wollte das. Meine Mutter ist selber gelernte Erzieherin. Also die hat grundsätzlich Bock auf Kinder und hat auch Wissen.
Schon mal gut.
Die hat einfach tolle Sachen mit mir gemacht. Und wenn ich sie so frage, wie es war, dann sagt sie halt auch immer, so, ja, du warst schon anstrengend. Du wolltest schon immer viel haben. Aber das war auch toll. Weil du hast alles aufgenommen. Du warst immer interessiert. Du warst immer begeistert. Und das war schön. Das hat gefallen. Also natürlich hat sie dann auch, also ich habe auch so ein paar Sätze im Kopf, so, die darum gehen, dass ich sie genervt habe. Das habe ich auch ein bisschen zu oft vielleicht gehört. Aber nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich werde damit komplett abgelehnt. Sondern das war auch für mich als Kind schon spürbar. Ja gut, jetzt habe ich aber auch wirklich gerade ein bisschen arg an ihr gezerrt und die ist halt auch nur ein Mensch. Jetzt hat sie gerade keinen Bock mehr. Dann ist das jetzt so.
Ja, und dann kann man es einordnen. Das finde ich, das denke ich mir auch ganz oft. Mir fehlt dieses Vorbild, aber ich hoffe jetzt so ein begleitendes Elternteil zu sein. Und dann sage ich mir ganz oft, ja, ich werde das nicht komplett alles anders machen können. Das geht gar nicht. Das ist auch ein Druck, der nicht, das funktioniert nicht. Aber wenn die Grundmelodie stimmt, dann glaube ich, dass meine Kinder recht fair Misstöne als solche einordnen können. Ne? Halt mal ein Ton, der, weiß ich nicht so rauskam, wie er sollte oder so. Ne?
Genau.
Also, also das ist auch was. Und es freut mich gerade sehr, dass das bei dir offensichtlich genauso angekommen ist.
Ja, also ich weiß, dass meine Mutter hatte früher auch schon so ein Metallträgerkonstrukt von Trage, so eine Kiepe. Laufen heute alle schreiend weg, wenn sie das sehen, wegen der Ergonomie der nicht vorhandenen. Aber da konnte ich halt dann auch immer mit dabei sein. Wir haben zum Beispiel auch mal drüber gesprochen, inwieweit ich zum Beispiel mit dem Schlafen auch Probleme gehabt hätte oder so. Aber das lässt sich zum Beispiel gar nicht so gut nachvollziehen, weil ich nach der Geburt erstmal im Brutkasten sein musste, mehrere Tage und keine Ahnung, wie viel das ausgemacht hat. Da kam halt niemand. Ne? Also das erinnere ich nicht, aber meine Eltern erinnern auch nicht, dass ich jetzt wahnsinnig geschrien hätte vor dem Schlafen und mich da so wahnsinnig schwer getan hätte. Und das ist ja gerade am Anfang für viele neurodivergente Familien echt eine Hausnummer. Das war für uns auf jeden Fall krass. Und ich weiß, wie meine Mutter ja auch zur Unterstützung kam und da gesessen hat, kopfschüttelnd und gesagt hat, sowas hat sie noch nie erlebt. Sie weiß nicht, was sie dazu sagen soll und wie ich das mache. Sie weiß es einfach nicht. Also ich weiß, wie sie da sitzt im Dunkeln, vom Donner gerührt und sagt, ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Du hast so nicht. Und ich so, ja, das weiß ich gerade auch nicht, aber ich mache jetzt mal weiter. Und wie immer war mein Vorteil, dass ich eben gut vernetzt war, dass ich mein Social Media hatte, so sehr man das verschreien kann, als habe ich vielleicht ein bisschen viel Privates geteilt. Letztendlich hat es mir den Arsch gerettet. Und ich glaube halt auch meinem Kind. Dadurch konnte ich sehr schnell sehr viel Wissen mir aneignen und dann anpassen.
Ja.
Das war wirklich, wirklich gut. Da bin ich auch sehr aufgefangen worden von meiner Followerschaft, die halt einfach schon Kinder auch hatten, die wussten, was Bedürfnisorientierung ist und mir dann da die Buchempfehlungen um die Ohren gehauen haben. Und die habe ich dann inhaliert und umgesetzt. Genau.
Ja, du hast jetzt Netzwerk und Austausch quasi, kann man das ja zusammenfassend nennen, als Punkt reingebracht. Was sind noch so zwei Dinge, dann haben wir am Ende drei, auf die du als neurodivergente Mutter nicht mehr verzichten möchtest?
Das geht quasi damit ein bisschen Hand in Hand. Es ist sehr ähnlich. Also wir sind wieder bei, es braucht ein Dorf. Also nicht nur Austausch und Netzwerk im, man weiß, wen man ansteuern muss, so wen man eine Nachricht schreiben kann, wen man anrufen kann, sondern wirklich jemand, der vorbeikommt. Also meine Mutter hat damals ja noch weiter weg gewohnt und konnte das nur sporadisch machen. Aber ich weiß, dass wir damals noch gesagt haben, sollten wir jemals ein zweites Kind bekommen, dann nur mit einer Nanny. Das machen wir so nicht nochmal. Das war einfach zu heftig. Ich weiß, dass ich da auch mich sehr bemüht habe, mit dem Jugendamt telefoniert, mit dem Familienbüro telefoniert, irgendwelche anderen Anlaufstellen, die es jetzt hier von der Stadt Dortmund noch gab. Und alle immer nur so, haben Sie Großeltern? Ich so, ja, aber die können halt nicht. Ne? Ja, und das ist das, was wirklich fehlt und wofür ich auch einfach, es gibt keine Lösung. Entweder man hat die Leute oder man hat sie nicht. Weil man kann das Problem ja noch mit Geld bewerfen und versuchen eben jemanden dafür zu bezahlen, dass die Person dann mit im Haushalt und mit dem Kind hilft. Meistens ist es ja dann doch eher der Haushalt, weil die Person, die ans Kind darf, das sucht sich das Kind ja aus.
Ja, ja, ja.
Genau, das wäre so der Punkt, also wirklich ganz, ganz, ganz konkrete Unterstützung. Wer macht Essen? Wer putzt die Bude? Wer macht die Einkäufe? Und wer ist konkret da? Wer ist wirklich da, wenn aus mir vor lauter Überforderung der Hulk rausbrechen will und legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, und nochmal ausatmen und gleich geht's weiter. Und einmal kannst du rausgehen, ich passe auf und dann kommst du wieder. Weil meistens ist, oft ist es ja so, dass man eben nicht komplett abgeben kann, sondern man nur eine Atempause bekommt und mehr nicht. Genau, das ist das Zweite. Und das Dritte für mich ist, das hängt auch wieder mit da dran, was mich gerettet hat, war mein Handy. Weil, also das frage ich mich wirklich, wie Familien, Eltern, Mütter da durchgekommen sind, bevor sie die Möglichkeit hatten, wenn sie mit ihren Kindern in dieser, ich bin nie alleine, aber immer einsam Situation zu Hause waren und warten mussten, dass irgendwann der Partner nach Hause kommt, denn einer muss ja Geld verdienen. So ist es ja dann doch meistens. Die Voicemails, die ich hin und her schicken konnte, die Podcasts, die ich hören konnte, die Hörbücher, die ich hören konnte, die Musik, weniger Musik in meinem Fall, aber das hat wirklich gerettet. Zu wissen, ich kann zwischendurch irgendwo mein Sendebedürfnis lassen und da ist jemand, der hört das, da ist jemand, der liest das, da wird geantwortet und sei es nur ein kurzes Emoji zwischendurch. Also dieses Endgerät war das Tor zur Welt.
Das fühle ich sehr. Ich dachte, also bei mir war es definitiv das Therapieangebot. Ich habe ja durchblicken lassen, dass ich nicht so, dass ich nicht so richtig wusste, wie das jetzt mit dem Regulieren geht und wie man das macht und jemanden permanent korregulieren zu müssen, wenn du selber gar nicht weißt, wie das geht, ist einfach sehr herausfordernd und darum war das bei mir definitiv genau dieser Punkt, dass ich einmal natürlich solche Sachen aufgearbeitet habe. Ich war in einer ADHS-Gruppentherapie, das war auch wichtig, um meinen Imposter in den Griff zu kriegen und zu sagen, doch, du hast das, guck mal, es geht anderen genauso, das musste ich wirklich verifizieren für mich. Ich habe eine Ergotherapie gemacht und in der ging es ganz, ganz viel darum, ne, um Struktur. Wo brauche ich einfach auch mal keine Struktur? Wo muss ich nicht einem Bild entsprechen von der Stepford-Mom, die morgens irgendwie geschniegelt und gebügelt da steht, weil das einfach nicht meine Uhrzeit ist. Ich schaffe es, morgens aufzustehen, ruhig mit den Kindern zu sprechen. Ich schaffe es, zu meinem Job zu gehen. Ich schaffe, dass meine Kinder irgendwie aus dem Bett kommen, zusammen mit meinem Mann, wie gesagt. Und ich muss da, ich hatte immer die, ich weiß nicht, ich habe andere Mütter dann morgens gesehen und dachte, ja gut, da sind wir nicht. Ich bin die, die mit halb aufgesetztem Rucksack und nassen Haaren zur Bahn sportet, weil immer zu spät irgendwie, ne? Und das wollte ich dann unbedingt ändern. Und dann meinte meine Ergotherapeutin, nee, das ist damit nicht gemeint. Welche, ne, wo geht die Energie hin? Was ist wirklich wichtig? Und wenn das, ne, und es geht nicht darum, Bilder zu erfüllen. Also das war für mich ein Riesending, ohne dass vieles nicht da wäre, wo es jetzt ist. Und ich habe mir eben auch aufgeschrieben, Instagram bei mir. Weil das ich brauche, also das steht eigentlich für kognitiven Ausgleich.
Ja.
Es gibt diese Bezeichnung von overtouched and underbrained. Und ich dachte mir, es ist exakt das.
Ja.
Diese ständige Begleitung, die körperlich extrem erschöpfend ist. Und auch mental erschöpfend ist. Mit tausend tollen Momenten, das will ich überhaupt nicht überbügeln, aber ne, ich habe ja auch eine Hochbegabung, eine diagnostizierte, und diese, ich brauche kognitives Futter, sonst werde ich wirklich leidig. Das ist, geht nicht. Und für mich war das dann am Anfang eben Blog, bisschen Instagram, dann funktionierte das, dann habe ich mich eingelesen, habe ich mich in Themen, weiß ich nicht wie, irgendwann kam Videoschneiden dazu, irgendwann kamen die Bücher dazu, also einfach kognitive Herausforderungen.
Ja.
Und da reicht, so lieb ich meinen Beruf habe, ich bin ja Lehrkraft, ich liebe das, Lehrkraft sein, und das ist ähnlich fordernd, ne? Viele Bedürfnisse begleiten und so weiter. Und das macht mir einen großen Spaß, aber ich brauche noch ein kognitives on top. Ich brauche das einfach. Und da war eben auch Instagram und diese ganze Welt war so der Weg in, hey, damit, da kam dann irgendwann diese Buchoption und dann kann ich mich da reinfuchsen und da was machen. Das war der Part. Und ich habe mir aufgeschrieben, Noise Cancelling Kopfhörer und irgendwas auf den Ohren.
Oh ja.
Genau das nämlich, was ich für Hörbücher, ich habe vor allen Dingen dann auch Podcasts gehört und so. Also wirklich, ne, ich glaube, das fühlen auch ganz viele. Und wer es noch nicht macht, es ist das Allerbeste, sich irgendwie so zu regulieren. Und jetzt
haben immer alle Angst, dass sie ihr Kind nicht hören. Doch, man hört das noch.
Ja, und ich habe so welche, da kann man das einstellen, ob die quasi Noise Cancelling machen oder ob die auf Transparenz gehen. Also ob du quasi was auf dem Ohr hören hast und gleichzeitig die Kinder. Und das Geile ist, mein Gehirn kann das ja. Also meistens zumindest. Ne, dieses, ich höre da irgendwie lose zu. Ich höre auch nichts, was super spannend ist. Könnte ich gar nicht aushalten. Ne? Ich höre was man so weghören kann halt nebenbei. Und höre auch was ich schon zweimal gehört habe. Gerade in so Phasen, wo ich weiß, jetzt muss ich doch wachsam dabei sein.
Ja.
Und bei uns zu Hause ist das total einroutiniert. Jeder weiß, was es hier bedeutet, wenn jemand Kopfhörer aufhat. Die Kinder wissen bei mir, ich habe immer nur zum Beispiel, wenn ich einfach nur was nebenbei laufen haben muss, dann habe ich immer nur einen drin. Mhm. Auf der einen Seite, dann wissen die genau.
Wir verstehen uns.
Ne? Alles klar, ich bin voll ansprechbar und das ist auch die meiste Zeit so natürlich, ne? Den Nachmittag, klar bin ich verfügbar und da und spiele und mache. Und sie wissen aber auch ganz genau, dass wenn ich für 10 Minuten diese Kopfhörer beide aufhabe, dann ist das einfach ein kurzer Moment, in dem ich durchatmen muss. Und die beiden Großen kriegen das auch schon relativ gut hin, weil sie das auch selber natürlich als volles Recht zugesprochen bekommen, ne? Dass sie das auch machen dürfen. Und dass wir das zu komplett respektieren, wenn dieser Kopfhörer auf ist, heißt das, ich will meine Ruhe und dann kriegt jeder hier diese Ruhe. Und das war ein langer Weg dahin, aber selbst die Kleine macht das jetzt schon so und wir haben, also die hat so irgendwie aus unserer Zeitschrift, war das so ein Gimmick, hat die auch so Dinger, die sie sich aufsetzt dann und sagt, ich will meine Ruhe. Und dann machen wir das auch so. Und jetzt gucken wir nochmal ganz zum Schluss auf die andere Seite. In welchen Momenten des Elternseins oder in welchen Anforderungen des Elternseins blühst du denn so richtig auf? Wir waren eben so bei dem, was unterstützt. Und wo kannst du voll ausspielen, was du als Stärke mitbringst?
Ich glaube, ich bin extrem gut da drin, meiner Tochter beizubringen, welche Gefühle sie wie verarbeiten kann. Also so mit ihr generell über Gefühle zu sprechen, über Kommunikation, über wie kann man mit Situationen umgehen. Und das mache ich auch wirklich, wirklich gerne. Ich muss so ein bisschen lachen, weil wir hatten, also es gibt Situationen, da sucht sie das bei mir dann halt auch wirklich auf. Und dann freue ich mich, wenn wir da sprechen können. Und ich merke, sie hat auch einfach das Vokabular, dass sie dann, das ist für Außenstehende, glaube ich, manchmal so ein bisschen komisch, wenn das Kind dann sagt, ich brauche jetzt Nähe oder ich brauche Verbindung. Nichtsdestotrotz, dann sollen die das komisch finden. Es ist sofort glasklar, um was das geht. Und dann kann man dem entsprechen. Aber es gibt halt so auch dann so niedliche Situationen, wo ich dann zum Beispiel manchmal auch denke, so, oh, jetzt kann ich ihr hier noch was Gutes mitgeben. Und ich hatte ihr erzählt so von wegen so, oh, war ich so ein bisschen romantisch und habe halt gesagt, dass ich halt so froh bin, dass ich den Papa habe. Und so ein bisschen darauf zu gucken, so hier, das sind die Green Flags bei Männern. und sie steht auf meinen Füßen und sagt, du bist ein Gaspedal. Und ich denke so, okay, wir reden da mal anders noch. Mama meint wieder, ein bisschen referieren zu wollen.
Wie komme ich raus aus der Nummer?
Ja, genau. Genau, also sowas, das mache ich halt gerne. Und ansonsten freue ich mich zum Beispiel super darüber, dass ich ein Bastelkind habe. Das finde ich ist super schön, weil ich ja einfach selber sehr gerne kreativ bin und immer war und mir das lange, lange, lange auch gefehlt hat. Und jetzt kommen wir so in den Bereich rein, wo wir auch die coolen Sachen basteln können, was für mich bedeutet, dass ich dann auch was Eigenes bastel. Also so, wir machen gemeinsam ein Fensterbild zum Beispiel und es ist okay, wenn ich eins mache, das deutlich komplexer ist als ihr es, weil mir das dann Spaß macht. Und es ist nicht mehr so, dass ich aber dann ihr super basales Sternchen da ausschneiden muss, weil das macht sie dann jetzt schon selber und dann unterhalten wir uns dabei und das ist sehr schön, das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Also ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, meine Mutter hat mich mal gefragt, warum möchtest du denn Mutter werden? Ich glaube, das ist wichtig, dass du vorher weißt, warum du das sein möchtest. Und ich habe gesagt, ich möchte das, weil ich wissen will, wie sich diese Liebe anfühlt. Und ich glaube, ich kann sehr, sehr viel lieben. Hatte ich recht mit. Und ich freue mich darauf, diesem Kind die Welt zu zeigen. Ich habe mich vor allem darauf gefreut, was beizubringen. Das sind wir wieder bei dem Kognitiven. ich rede gerne über Dinge. Und das kommt ja jetzt erst so langsam. Und ich merke einfach, je älter sie wird, desto toller finde ich das. Ich persönlich bin so ein ganz großer Fan von so 4- bis 5-Jährigen. Die feiere ich total ab, weil die sind schon so verständig, aber denen fehlt noch so viel Wissen, dass da halt dann ja solche Absurditäten bei rauskommen, die einfach so niedlich sind, wo sie dann versuchen, sich die Welt zu erschließen auf so eine unschuldige Art einfach. Das heißt nicht, dass sie nicht auch brutal dann durchaus in ihren Aussagen sein können, aber es ist halt noch so, ach ja, so stellst du dir das vor, das ist schon irgendwie süß. Genau, die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, diese 4- bis 5-jährigen Kinder. Und jetzt mit dem Grundschulalter, das entspricht mir auch sehr. Ich wusste immer, ich bin keine Baby- und keine Kleinkindmama, daran hat sich nichts geändert. Da sind wir sehr bei dem, glaube ich, was du eben auch gesagt hast. Es ist einfach kognitiv so dermaßen unterfordernd. Ja. Und nochmal das Türmchen aufbauen. Und guck mal, da liegt noch ein Stein. Ja, genau. Der sieht so ähnlich aus wie der andere.
Ja, das ist das, was man ja als Mensch mit ADHS wirklich tunlichst vermeidet, ne? Diese wirklich stupiden Routine-Sachen macht man da quasi in 20-facher Wiederholung eh auch so ein Ding, ne? Und ja. Dann da zu sitzen und wirklich, na klar, das machen wir nochmal, voll gerne.
Ja. Also ich kann da auch teilweise körperlich gar nicht gegen an. Das kann ich mich noch so sehr dafür entscheiden, wenn sie zum Beispiel Rollenspiele mit Figürchen mit mir spielen will. Das kriege ich, oh Gott, in 1 von 20 Fällen kriege ich das mal so für 5 bis 10 Minuten hin, ja. Weil ich dann, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann eine Idee und dann kann ich die umsetzen. Ja. Aber in den anderen Fällen fange ich spätestens nach 30 Sekunden an, so zu gähnen, dass mir die Tränen laufen. Ja. Ich kann nicht, ich bin nur am Gähnen. Ja. Und mittlerweile ist sie alt genug, dass sie dann noch sagt, oh, das macht dir gar keinen Spaß. Und dann sage ich so, ja, genau. Können wir was anderes machen?
Das konnte mein Mann immer gut, ne? Das war auch so ein wirklich wichtiges Puzzlestück in neurodivergenter Elternschaft, zu gucken, wer hat wo seine Ressourcen und Stärken.
Ne? Und Rollenspiel können wir beide nicht.
Er kann das jetzt auch nicht immer in der Zufriedenstellung meiner Kinder. Also die waren dann schon ab und zu so, dass sie gesagt haben, nee, aber so und das macht man dann so. Aber der hat dann eine Engelsgeduld mitgebracht und hat das dann irgendwie so gut gemacht, wie es ging und hat das einfach lange durchgehalten. Das ging, ich habe körperliche Schmerzen dabei, ich kann das nicht. Ich bin da ganz, ganz, das musste ich auch erst lernen, dass es okay ist, dass ich nicht alles, was Mutterschaft von einem fordert, komplett perfekt beherrschen muss, dass es auch Dinge gibt, die ich doof finden kann und die mir keinen Spaß machen. Und dann gibt es eben Dinge, dabei waren wir ja gerade, die machen mir total viel Spaß. Ich bin wahnsinnig gern, und das mag sich manchmal ein bisschen beißen, mit den Kindern auf Reisen gewesen. Mhm. Zwar immer im Rhythmus bleiben. Ne? Es gibt ja dann so bestimmte Regeln. Immer im Rhythmus bleiben. Ich musste vor Ort gucken, wie. Ich habe eine Unternehmung am Tag. Den Rest haben wir dann auch einfach mal im Hotelzimmer gesessen. War es auch immer. Oder viel raus in die Natur. Aber ich dachte mir, da habe ich zumindest Input. Ich brauche Input. Und ich bin Meisterin da drin, solche Sachen zu organisieren. Ich bin auch mit 3 Kindern allein durch die Gegend gegurkt. Überhaupt kein Respekt. Thema. Das ich bin danach, ich, ne? Ich brauche danach 2-3 Tage, um wieder klarzukommen mit meinem Leben. Klar.
Endgegner.
Ja, genau. Und das ist, aber für mich war das, also wenn wir dann unterwegs waren, ich war zum Beispiel viel fokussierter, jetzt kommt das, als nächstes müssen wir das tun, dann kommt das, wo essen wir mit? Also dadurch, ich war strukturierter in diesen Momenten, ich hatte Input, wir hatten Input, brauchen die Kinder auch, und wir hatten dann, ne, so dieses eine Zimmerchen, daran haben wir uns dann mit der Zeit auch schnell gewöhnt und dann haben wir da uns das so hergerichtet. Das kann in anderen Kontexten auch überhaupt nicht klappen, ne? Das war mein Stärkenpart definitiv. Und Kreatives hier und da kommt immer aufs Kreative an. Ich baue super gerne Lego auf. Ich spiele nicht damit, aber ich baue es sehr gerne auf. Und eins meiner Kinder auch. Dann wusste ich immer, das ist unser Moment, ne? Wirklich hier Lego bauen zum Beispiel. Bei einem anderen Kind war es eben, das mochte einfach unglaublich gerne ausmalen. Und dann habe ich mir halt etwas komplexere Ausmalbilder gesucht, ne? Und dann ging das. Und dann wusste ich, okay, kleiner Haken an diese Exklusivzeit, diese Hinwendung, was Spielen angeht, ne? Und ein Kind mag halt ziemlich gerne Bücher. Und dann dachte ich, ich muss in der Verfassung sein, dann können wir wirklich ganz viele Bücher lesen. Eins schaffe ich immer, irgendwann lässt meine Konzentration einfach nach dabei. Aber dann haben wir halt Hörbücher angemacht und nebenbei einfach Bücher angeguckt. Das ging super. So. Ne? Und dann wusste ich, okay, diese Sachen habe ich auf der Habenseite, das passt. Zum Schluss möchte ich einmal noch auf den Goldkopf gucken. Und dieser Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold. Und genau dahin wollen wir die Aufmerksamkeit am Ende nochmal richtig richten. Und normalerweise dreht sich der Satz um Kinder. Heute dreht er sich um Eltern. Mhm. Die besondere Stärke von neurodivergenten Eltern liegt vor allem in
ihrer Feinfühligkeit. Sicherlich noch mehr, aber das ist die größte Stärke und die größte Schwäche, weil sie einfach einen so verletzlich und so überreizt macht. Aber die Leute, die Eltern, die haben ein Gefühl für ihre Kinder. Wenn man sich einmal so ein bisschen von diesen Altlasten, die man eventuell durch eigene Erziehung, ihren Glaubenssätze, den ganzen Krempel, den man da mit sich schlürt, wenn man den einmal loslassen kann und darauf vertraut, dass man sein Kind kennt. Jetzt vielleicht nicht in der ersten Woche nach Geburt, da muss man es erstmal kennenlernen, aber so nach einer gewissen Weile einfach zu wissen, nee, die Situation, die ist jetzt nichts. Oder das und das, doch, das können wir uns zutrauen. Das wird ja häufig dann auch vorgeworfen, so von denen so, ja, aber sie trauen dem Kind ja gar nichts zu. Das muss man dann ja mal probieren. Ja, natürlich muss man das immer mal wieder probieren, aber das heißt ja nicht jeden Tag in einem fort, sondern man weiß ja dann, wann es Sinn macht. Also so dieses Gefühl für, jetzt könnten die Umstände passen und jetzt leiere ich das mal an und dann gucken wir mal, was passiert, und es könnte ja klappen. Und das finde ich ist sehr schön. Oder was ich auch als sehr typisch wahrnehme, ist, dass neurodivergente Eltern häufig sehr kreativ einfach dann auch da drin sind, wenn sie wissen, ihre Kinder haben die und die Empfindlichkeiten, zum Beispiel beim Essen oder bei Kleidung, beim Wetter, wie auch immer, da dann Lösungen zu finden, die ganz unkonventionell aussehen können und die tun niemandem weh. Man muss es einfach nur machen. So, ja. So sei es jetzt, dass man dann erlaubt, dass man die Kürbissuppe mit dem Strohhalm trinkt. Dann ist das halt so.
Das finde ich einen wunderbaren Schlussgedanken. Liebe Heike, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, dein Wissen, deine Aufklärung. In den Shownotes werde ich alles über deine Arbeit verlinken. Es gibt ja nicht nur deinen Instagram-Kanal, du bietest auch Artikel an, die sicherlich sehr bereichernd sind für alle, die sich mit der Thematik vertiefter beschäftigen wollen. Also schaut da gerne mal rein und vorbei. Man fühlt sich sehr gesehen und direkt weniger allein. Und sich allein fühlen und nicht gesehen werden, ist ja zum Stand jetzt leider noch echt ein Thema bei neurodivergenten Eltern, neurodivergenten Familien. Und darum bist du eine ganz, ganz wichtige Bereicherung und Anlaufstelle. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir Zuhörenden hier und ich, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da freue ich mich sehr. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.